Also Roland Antholzer, bin hier mit meiner lieben Frau. Kinder haben wir keine, nach dem vollkommenen Plan Gottes, den wir erst einmal auch akzeptieren mussten. Ich bin Diplompsychologe und jetzt seit 1993 im vollzeitlichen Dienst des Herrn. Mein Thema: Christus in mir, nicht ich. Im vorausgegangenen Vortrag von Johannes Pflaum, da haben wir einiges gehört über die Fülle, die wir in Christus haben. Wie unser Leben aussehen könnte, wenn Christus unser Leben geworden ist. Und ich möchte noch einmal zurückgehen auf dieses Wort Kolosser 2, 9 bis 10. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Gestern haben wir ja von Eberhard Platte diese Anschauungslektion bekommen mit der Glasschüssel. Es ist mir eingefallen, dass ich genau ganz ähnliche Anschauungslektion auch mal verwendet habe, um genau diesen Vers verständlicher zu machen. Ich hatte auch eine Glasschüssel mit Wasser gefüllt und ich habe gesagt, die Glasschüssel stellt Christus dar, das Wasser ist die Fülle der Gottheit. Und jetzt habe ich dann ein kleines Glasschüsselchen obendrauf gesetzt, auf das Wasser, das Schwamm da obendrauf. Das war nicht ein Bild für einen Christen, sondern das ist eigentlich ein Bild für einen religiösen Menschen, der einen gewissen Bezug hat zu Gott, aber eben in sich selber nichts davon hat. Ja, Christus ist nicht in ihm. Und dann habe ich das reingedrückt, sodass es dann schließlich ganz am Boden der Schüssel war, natürlich voll mit Wasser. Ihr sagt, ist die Fülle des Wassers jetzt in dem kleinen Schüsselchen? Nein, natürlich nicht. Die Fülle des Wassers war immer noch in der großen Schüssel, aber die kleine war zur Fülle gebracht. Und so ist das auch zu verstehen, nicht? Die Fülle der Gottheit ist in Christus, niemals in uns, aber wir sind ja in ihm zu dieser Fülle gebracht. Ja, und das ist ja wie so ein Potenzial, das uns grundsätzlich eben zugänglich ist. Die Frage bleibt aber eben doch, ob wir das auch nutzen. Man kann ja reich sein und kann wie ein Armer leben. In diesem Vortrag soll es darum gehen, aufzuzeigen, wie es sich auswirkt, wenn wir diese Fülle in Christus nicht nutzen und was anders werden müsste, damit es geschieht. Bis vor etwas über eine Woche habe ich noch alle Dinge etwas unscharf gesehen. Ich sehe sie jetzt ganz scharf. Ja? Aber da habe ich alle Dinge so unscharf gesehen. Da war über allem so ein komischer gelblicher Schleier. Ja, ihr wisst vielleicht schon was. Ich meine, ein grauer Star. Ich habe vorige Woche das operieren lassen und jetzt sehe ich alles scharf. Es ging mir lange Zeit so, ich bin gläubig geworden und habe von Anfang an die Bücher von Watchman Nee gelesen. Ja, ich habe sie verschlungen. Und diese Lehre vom Mitgekreuzigtsein mit Christus, mit ihm gekreuzigt, mit ihm auferstanden, mit ihm versetzt in die himmlischen Ötter, diese Lehre war mir von Anfang an klar. Ich habe sie gehört, ich irgendwie gewusst, das ist es, das ist ganz wichtig. Und doch war über dem Ganzen so etwas wie ein Schleier. Hab's nicht klar gesehen. Es hat 10 Jahre gedauert. Vor 27 Jahren hat Gott mir diesen Schleier weggenommen. Und da wurde mir mit einem Mal die Bedeutung dieser Wahrheit erschlossen und klar. Und das hat mein persönliches Verhältnis zu Christus verändert, bleibend verändert. Ich habe plötzlich die Dinge scharf gesehen. Ich bin mittlerweile zur Überzeugung gelangt, dass die meisten Glaubens- und Lebensprobleme damit zusammenhängen, dass wir die Macher unseres Lebens bleiben und uns so im Grunde genommen von den Ressourcen in Christus abschneiden. Mir ist seither immer wieder aufgefallen, dass zwar viel darüber gepredigt und geschrieben wird, was Christus für mich bedeutet, aber viel zu wenig darüber, was es heißt, dass Christus in mir ist und dass er durch mich wirkt. Man könnte denken, da geht es ja vielleicht nur um ein Wortspiel. Nein, nein, durchaus nicht. Christus für mich sagt mir, was sein Tod für mich bedeutet. Christus in mir und Christus durch mich sagt mir, was sein Leben für mich bedeutet. Der Herr Jesus Christus ist für mich am Kreuz gestorben, hat damit für meine Schuld bezahlt. Das ermöglichte Vergebung meiner Schuld, Versöhnung mit Gott. Ungeheuer wichtig, gar keine Frage. Ohne das ist alles andere nichts. Aber er ist nicht im Tod geblieben, er ist auferstanden. Und nun lebt er in mir und in allen, die von neuem geboren sind. Und das ist jetzt doch wichtig für unser Leben als Christen. Ist doch die Tatsache wichtig, dass Christus lebt und dass er in mir lebt. Denn wie anders könnte mir sonst Christenleben möglich sein, außer durch Christus leben in mir? Aber lesen wir jetzt doch erst einmal den Text in Kolosserbrief, und zwar im 3. Kapitel, die ersten 11 Verse. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. Hier beginnt der Text mit einem Bedingungssatz. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, ja, sind wir denn mit Christus auferweckt? Die Frage muss sich natürlich selbst jeder selbst beantworten, aber sofern wir Gottes Kinder sind, ja, dann sind wir mit ihm auferweckt. In Kolosser 2, Vers 12, das haben wir zuvor gehört, da heißt es ja, wir sind mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Mit ihm auferweckt. Ich habe leider jetzt hier natürlich nicht die Zeit, um das jetzt zu entfalten. Was heißt das wirklich und wie ist das denn zu verstehen? Mit ihm gekreuzigt, mit ihm auferweckt wäre auch wichtig, weil das für die meisten irgendwo sehr nebulös ist. Und ja, es widerspricht ja auch unserer Erfahrung. Wir sitzen hier mehr oder weniger lebendig und doch sollen wir glauben, dass wir vor 2000 Jahren mit Christus gekreuzigt wurden, oder? Ist schwierig. Und dann tut man die Sache so schnell irgendwie ab, ist halt eine Bildrede und so, ja. Und damit meint man, hätte man es dann erledigt. Aber so ist es eben nicht, das ist Realität. Aber wie gesagt, das genauer zu erläutern, dazu ist jetzt hier nicht der Platz und die Zeit. Ich möchte wirklich den Text behandeln hier und auch durchaus die Verse hier durchgehen mit uns. Mit Christus auferweckt. Das heißt ja nichts anderes, wie dass wir Auferstehungsleben empfangen haben. Und warum ist das wichtig? Nun genügt es nicht, dass unsere Schuld vergeben ist? Ist uns damit nicht schon ausreichend geholfen? Ich möchte zu dieser Frage ein Beispiel weitergeben, das ich einem Buch von Bob George entnommen habe. Ein Mensch mit einer unheilbaren Krankheit stirbt. Nehmen wir einfach mal an, wir hätten jede Macht, wie Christus sie hatte, und wir wollen helfen. Was müssten wir dann tun? Nun, wir könnten ihn zum Beispiel auferwecken. Wäre ihm damit geholfen? Nicht wirklich, denn er hätte immer noch diese Krankheit und er würde wieder sterben. Also wir müssten ihn heilen. Wäre ihm damit geholfen? Auch nicht wirklich, denn dann hätten wir nur einen gesunden Toten. Also müsste noch mehr geschehen. Wir müssten beides tun, oder? Wir müssten ihn heilen und dann auferwecken. Und genau das ist ja mit uns geschehen. Zuerst wurden wir von der Sündenkrankheit geheilt und dann wurden wir lebendig gemacht, indem der Herr Jesus uns sein Auferstehungsleben gab. Und jetzt haben wir dieses Leben in uns und somit kann gesagt werden, Christus ist in uns, Christus ist in mir, Christus ist in jedem, der von neuem geboren ist. Das ist eine unverbrüchliche Wahrheit. Aber ebenso wahr ist, Christus sitzt jetzt zur Rechten Gottes im Himmel. Und daraus ergibt sich eine klare Konsequenz. Und zwar die Konsequenz, wie sie in Vers 1 hier genannt wird. Das heißt, wenn ihr mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Anders gesagt, wenn wir von dem Leben haben, der oben ist, dann sollten wir auch auf ihn hin orientiert sein. Dann sollte dort unsere primäre Zugehörigkeit sein, wo er ist. Und die Frage, die sich uns stellt, lautet, wo fühlen wir uns zu Hause? Wo haben wir unsere primäre Zugehörigkeit? Ich komme aus dem Allgäu und in unserer Zeitung, in der Allgäuer Zeitung, da fand ich mal eine Anzeige eines Immobilienmaklers und da wurde ein Haus angepriesen und da stand unter anderem da Werkstatt unten, Wohnung oben. Und ich dachte mir, perfekt, so sollte doch eigentlich unsere Lebenseinstellung sein. Werkstatt unten, Wohnung oben. Unser Bürgerrecht, unser Heimatrecht ist im Himmel, nicht auf der Erde. Und wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein, sagt der Herr. Wenn unser Schatz auf der Erde ist, wird auch unser Herz auf der Erde sein. Aber Christus ist oben, zur Rechten Gottes, des Vaters im Himmel. Wenn wir unsere Heimat auf der Erde haben, wenn unser Herz bei all dem ist, was zum Irdischen und Vergänglichen gehört, dann kann unser Herz nicht gleichzeitig bei Christus sein. In Vers 3 gibt uns Paulus noch einmal eine Begründung dafür. Er sagt, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Es kann ja auch gar nicht anders sein, als dass ich, das heißt, mein alter Mensch, der ich war vor meiner Bekehrung, als ich noch ohne Gott lebte, dass der gestorben ist. Denn wie könnte ich sonst in Christus sein? Wie sollte denn dieses verkommene, verrottete Wesen in Christus hineinkommen? Wie könnte es denn sein, dass ich in Christus zur Fülle der Gottheit gebracht bin? Wie könnte der lebendige, heilige Gott mit solch einem Wesen wie mir Gemeinschaft haben? Unmöglich. Dieser alte Mensch musste beseitigt werden. Er musste sterben, damit Gott einen neuen Menschen schaffen konnte. Und nun bin ich ein neuer Mensch in Christus. Gestern wurde das ja schon das schöne Beispiel angesprochen, nicht von der Metamorphose, wo eine Raupe zum Schmetterling macht. Genau das ist ja geschehen mit einem jeden von uns, der von neuem geboren ist. Nun könnte ich auch sagen, jetzt bin ich ein Schmetterling. Ich war mal Raupe, jetzt bin ich ein Schmetterling. Ich werde nie wieder Raupe sein. Der alte Mensch ist wirklich gestorben, der existiert nicht mehr. Ja, wenn mir von diesem alten Menschen noch so manches anhaftet, was in meinem Fleisch sein Dasein hat und was mir auch zu schaffen macht, dann macht das aber diese herrliche Wahrheit nicht ungültig. Es ist einfach, ich sage es immer so, die Hinterlassenschaft des alten Menschen. Der alte Mensch ist gestorben, aber er hat mir etwas hinterlassen. Und das ist das, was die Bibel Fleisch nennt. Und so ist mein Leben oft noch mehr von dem Wesen des alten Menschen bestimmt, als von dem Neuen des Geistes. Und von der Herrlichkeit dieser neuen Schöpfung ist leider oft zu wenig zu sehen. Nun bin ich und sind wir alle aber nicht dazu berufen, Nachlassverwalter des alten Menschen zu sein. Wir sollen vielmehr dieses üble Erbe verachten, ihm in unserem Leben keinen Raum mehr geben. Es soll andererseits unser ganzes Streben und Trachten sein, diese neue Natur immer deutlicher in Erscheinung treten zu lassen. Das wird uns sicher immer noch mehr oder weniger mangelhaft gelingen. In Vollkommenheit wird es erst offenbar werden, wenn unser Herr wiederkommt. So wird es in Vers 4 gesagt, wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird. Also wenn er wiederkommt, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Aber das ist Zukunft, vorerst jedenfalls. Sicher eine Zukunft, die uns froh machen kann und auch soll. Aber jetzt leben wir noch auf dieser Erde. Unser Herr verzieht es zu kommen. Wir sind herausgefordert, dass wir treue Knechte sind, die den ihnen aufgetragenen Dienst hier ausrichten, mit den ihnen übertragenen Pfunden wuchern und so ihr Leben einsetzen für die Sache Gottes. Und damit wir das in rechter Weise tun können, ist für uns ein Leben in der Heiligung angesagt. Denn im Fleisch können wir dem Herrn nicht dienen. Wir sollen daher die fleischlichen Lüste und Begierden kreuzigen. In Vers 5 geht es weiter, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. So, und dann kommt eine Aufzählung, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt. Also hier wird deutlich, das sind Dinge, die gehören ja gar nicht zu uns. Sie gehören zu den Söhnen des Ungehorsams. Sie gehören zu solchen, die wir einmal waren vor unserer Bekehrung. Ja. In denen sind wir mal gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Wir leben nicht mehr in diesen Dingen. Sie können vorkommen in unserem Leben, aber wir leben nicht mehr darin. Das ist der Unterschied zu denen, die eben nicht bekehrt sind. Sie leben noch drin. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Liebe Freunde, das ist ein klares Wort, ein hartes Wort. Da werden Dinge beim Namen genannt. Und bitte denken wir jetzt nicht vorschnell an diesen oder jenen Bruder, diese oder jene Schwester, sondern denken wir in allererster Linie an uns selbst. Die Glieder, die auf Erden sind, das ist das Fleisch. Das Wesen unseres alten Menschen oder wie ich es vorhin nannte, die Hinterlassenschaft des alten Menschen. Römer 6,11 wird uns sehr deutlich gesagt, wie wir damit umzugehen haben. Da heißt es ja, wir sollen das für, ja, wie heißt es da genau? Also ich weiß nicht, wie es bei mir in meiner Bibel heißt, da heißt es, rechnet damit, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Es heißt auch oft, haltet euch dafür. Aber hier steht ein Wort aus dem Rechnungswesen. Das wurde genau für im Rechnungswesen verwendet. Das heißt, weil es ein Fakt ist, ich bin der Sünde gestorben, deswegen soll ich damit auch ganz nüchtern rechnen und kalkulieren, wie man auch rechnet, wenn es um Geld geht. Ja, ich soll damit rechnen. Und wie das aussehen kann, das veranschauliche ich manchmal durch eine Geschichte, die von Augustinus erzählt wird. Sie wirklich sich zugetragen hat, weiß niemand, ist auch nicht entscheidend. Es geht um die Wahrheit, die damit veranschaulicht wird. Nicht Augustinus war ja vor seiner Bekehrung ein, sagt man, ziemlicher Frauenheld. Er hat es also ziemlich wüst getrieben. Und er hat sich ja bekehrt. Und als er eines Tages dann wieder unterwegs war in Rom und da traf ihn eine ehemalige Geliebte, die sieht ihn, ruft ihm nach, hallo Augustinus, ich bin's doch. Aber Augustinus geht ein bisschen schneller und ruft über die Schulter zurück, ja, ich weiß, aber ich bin's nicht mehr. Und ich denke, das veranschaulicht hervorragend, eigentlich wie wir mit der Sünde umzugehen haben, nicht wenn die Sünde uns lockt und sagt, hallo, hier bin ich wieder, mach's mal wieder, nicht? Dass wir dann nicht reagieren und sagen, ja, weil wir es halt immer so gemacht haben, sondern deutlich machen, hey, ich bin nicht mehr der, der nach deiner Pfeife tanzen muss, ja. Ich bin ein neuer Mensch in Christus, ja. Ich habe damit mit dir nichts mehr zu schaffen. Das ist gemeint, wenn es heißt, rechne damit, dass ihr der Sünde gestorben seid. Und so sollen wir mit diesen Dingen hier umgehen. Vier große Lebensgebiete nennt Paulus: die Welt des geschlechtlichen Lebens, die Welt des Mammons, die Ausbrüche des Temperaments und all der Schmerz, das unsere Zunge anrichtet. Und Paulus stellt nüchtern und sachlich fest, dass um dieser Dinge willen der Zorn Gottes kommt. Das sexuelle Leben ist eine heilige, reine Gabe Gottes. Es ist die Ordnung seiner Schöpfung, dass Mann und Frau sich zur Ehe verbinden, Kindern das Leben schenken. Und ich denke, es ist eine schöne Sache, wenn zwei junge Leute, die einander lieben und die Ehe versprochen haben, auf diesem Gebiet sauber bleiben. Auch wenn das sicher nicht leicht sein wird. Es wird nicht ohne Kampf möglich sein. Aber doch, welche Freude, wenn sie sich bis zum Tag ihrer Eheschließung füreinander bewahrt haben. Das gilt heute nicht mehr viel in unserer Gesellschaft, aber das ist nicht entscheidend. Das gilt vor unserem Herrn. Aber da sind ja keineswegs nur die Ledigen angesprochen. Die Begriffe Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust sind ja etwas allgemeiner und da können wir Verheirateten uns auch nicht aus der Affäre ziehen. Wie leicht geraten wir doch auch oder geraten unsere Gedanken hier auf Abwege, wie rasch lässt sich doch unsere Fantasie von dem entzünden, was wir mit unseren Augen sehen. Und zu sehen gibt es ja in unserer Lebenswelt genug Unreines. Wie sehr müssen wir uns da in Zucht nehmen? Welch ein Zeugnis hatte doch da ein Hiob, der von sich sagen konnte, einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wie hätte ich da auf eine Jungfrau lüstern blicken sollen? Die Habgier ist das zweite Gebiet, das Paulus hier anführt. Dabei kommt es überhaupt nicht darauf an, wie viel ein Mensch besitzt. Der Reiche muss nicht zwangsläufig mehr an Besitz und Geld gebunden sein als der Arme. Aber Geld kann unheimlich fesseln, ob es wenig oder viel ist. Geld stürzt auch Christen und auch natürlich Nicht-Christen in Schulden und nicht selten eben auch in Schuld. Es kann Menschen zu unglaublichen Dingen fähig machen. Es gibt leider auch unter Christen viel zu wenige Menschen, die im Hinblick auf Geld und Besitz wirklich frei sind. Nicht grundlos wird gerade die Geldliebe mit Götzendienst gleichgesetzt. Man denke nur an die Hingabe, die auch Christen investieren können, um ihr Vermögen zu vermehren. Und obwohl bei den meisten Christen, meine ich, trotz Finanzkrise das Einkommen unverändert geblieben ist, klagen christliche Gemeinden und christliche Werke darüber, dass die Spenden stark zurückgegangen sind. Das zeigt doch, dass man seine Sicherheit im Besitz sucht und nicht wirklich bei Christus. Vor vielen Jahren kniete ein junger Mann neben seinem Prediger und weihte sein Leben dem Herrn. Er versprach auch, treu im Geben des Zehnten zu sein. Sein Monatslohn war gering und der Zehnte war nicht viel. Als er älter wurde, zog er fort und das Einkommen stieg. Bald war der Betrag des Zehnten ein Vielfaches von dem, was früher sein Einkommen war. Dann schrieb er an seinen ersten Prediger und bat ihn um einen Besuch. Nach der üblichen Begrüßung kam der Gastgeber schnell zur Sache, sagt, weißt du noch, um mein Versprechen von damals treu im Geben des Zehnten zu sein? Damals war es gut, aber heute bei meinem hohen Einkommen kann ich es mir nicht mehr leisten, solche Summen wegzugeben. Kann ich von meinem Versprechen befreit werden? Und der betagte Prediger antwortet, von deinen Versprechen kann ich dich nicht befreien. Aber wir können niederknien und Gott bitten, dass dein Einkommen wieder so klein wird, dass du es dir leisten kannst, deinen Zehnten zu geben wie früher. Ein drittes Gebiet, das Paulus hier anspricht, ist das des ungezügelten Temperaments. Ärger und Zorn sind Erfahrungen, die jeder kennt. Manche kann ihn gut in sich verbergen, kultiviert ihn dann in Form von Bitterkeit und Groll. Der andere, der neigt zu unkontrollierten Zornausbrüchen, durch die die lieben Mitmenschen etwas unmittelbarer betroffen sind. Aber wie viel Zerstörung kann doch angerichtet werden in wenigen Minuten, in denen man seinem Zorn Raum gibt? Aber auch der Wutausbruch, der in uns selbst, nicht der keinen menschlichen Zeugen hat, wird zur Schuld, denn unserem Herrn ist ja nichts verborgen. Die bitteren Gedanken, die nur die eigene Genugtuung suchen, vergiften unser Leben und trennen uns letztlich von Gott. Und das vierte Gebiet ist das der Zunge, Lästerung, hässliche Redensarten. Paulus weiß, wovon er spricht, er hat hier manches Bittere erleben müssen. In seinen Briefen kommt das ja hier und da dann auch zutage, ich denke an den 2. Korintherbrief und andere. Immer wieder wurde er angegriffen, verleumdet, in Frage gestellt. Er hat miterlebt, wozu Kinder Gottes fähig sind, wie viel Bitteres sie einander sagen können, was für harte Worte auch sie einander zu sagen vermögen. Er weiß, dass sogar die üble Nachrede und die Verleumdung nicht fern liegt. Paulus weiß aber auch, dass der erhöhte Herr zum Gewissen seiner Leute redet und ihnen kein hässliches Wort, keine schändliche Rede durchgehen lässt. In Epheser 5,4 nennt Paulus sogar noch albernes Geschwätz oder Witzeleien. Und er dringt darauf, dass die Lüge aus dem Leben seiner Kinder verschwindet, dass sie auch die halbe Wahrheit nicht mehr dulden. Wisst ihr, das ist eine Sache, wenn ich mit einer Sünde kämpfe, die ich im Grunde ablehne und loshaben möchte, wenn ich mir sage, ich hasse diese Bindung, ich werde mich nie damit abfinden, ich möchte Befreiung haben, Herr, bitte hilf mir, davon loszukommen. Aber es ist eine ganz andere Sache, wenn ich mit meiner Sünde Frieden schließe, dann werde ich nämlich bald eine Bestätigung nach der anderen bekommen. Und die kommt nicht aus dem Wort Gottes und die kommt nicht von Gott, sondern von meinem sündigen Herz. Und Gott lässt es geschehen. Wenn Christen es lernen, mit ihren Sünden zu leben, egal ob diese Sünde Unversöhnlichkeit heißt oder Klatschsucht, Untreue, unmäßiges Essen und Trinken, Eitelkeit, Egoismus, was auch immer, eines Tages wird diese Sünde zu einem Teil ihres Lebens, zu einer Charaktersünde. Wisst ihr, und dann kann man noch so schön und fromm reden, dann wird einem nichts mehr abgenommen, dann wird alles zur Farce. Die Begründung, die Paulus dafür ins Feld führt, warum wir all diese schändlichen Dinge aus unserem Leben tilgen und das Fleisch kreuzigen sollen samt seinen Lüsten und Begierden, die lautet, Kolosser 3, Vers 9, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Der alte Mensch ist von Gott dem Tod überantwortet worden. Er wurde verurteilt, die Todesstrafe wurde an ihm vollzogen, die einzig angemessene Strafe. Wir haben bei unserer Bekehrung Ja dazu gesagt. Und so wurde die Exekution vollzogen. Wir erhielten dafür neues Leben, göttliche Gerechtigkeit. Und nun, was tun wir? Wir fallen zurück in die Verhaltensweisen dieses alten, bereits exekutierten Menschen, leben wieder nach denselben Gesetzen und Werken, für die dieser doch eigentlich dem Tod überantwortet wurde. Das soll nicht sein. Wir machen uns gewissermaßen zu Nachlassverwaltern des alten Menschen, indem wir dem Fleisch übermäßig Tribut zollen. Paulus sagt uns aber, dass wir die Henker unseres eigenen Fleisches sein sollen, das zu Recht ergangene Todesurteil vollziehen, ohne Zögern, ohne Wenn und Aber. Weil wir den alten Menschen ausgezogen haben, weil er gekreuzigt ist, daher sollen wir nun auch all das ausziehen, ablegen, töten, was zu diesem alten Menschen gehört. Und damit komme ich zum 11. Vers. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus, alles und in allen. Die Juden dünkten sich ja damals weit über die Heiden erhaben, die Griechen und Römer wiederum, die eine hohe Kultur hervorgebracht haben, die standen weit über den sogenannten Barbaren. Und so war es immer so. Ist auch heute nicht anders, oder? Dass sich manche Völker den anderen überlegen fühlen, besser dünken. Wenn man heute so hört, wie manche Leute auch hier in Deutschland über Türken und Asylanten sprechen, dann unterscheidet sich das sicher nicht wesentlich davon, wie damals über Skythen und Barbaren gesprochen wurde. Und dasselbe geschieht ja aber auch in den Beziehungen einzelner Menschen. Der Mensch zieht sich daran hoch, selbst daran hoch, dass er den anderen erniedrigt. Und ich glaube, ein großer Anteil dessen, was man Tratsch nennt, hat genau diesen Charakter. Indem man über einen anderen, natürlich Abwesender, negativ spricht, vermittelt man die Botschaft, ja, ich bin doch viel besser, ich würde ja so etwas nie tun. Ja? Aber nun sagt Paulus, dass es solche Unterscheidungen in Christus nicht mehr gibt. Ohne Christus gilt, an mir ist nichts, aber auch gar nichts Rühmenswertes. In Christus dagegen ist mir die ganze Herrlichkeit Gottes zuteil. Und nun kommt der Clou. Das gilt ja nicht nur für mich, sondern das gilt ja für einen jeden, der in Christus ist. Und zwar egal, ob der mir sympathisch ist oder nicht, egal, ob er meinen Vorstellungen darüber entspricht, was ein rechter Christ ist oder nicht. In Christus sind wir alle gleich wert. Da ist keiner über dem anderen. Das sind alle Unterscheidungen gegenstandslos. Da kennen wir einander nicht mehr nach dem Fleisch. Da gilt Christus alles und in allen. Es ist ein wesentliches Merkmal des reifen Christen, dass bei ihm alles Richten und Verurteilen aufgehört hat, weil er erkannt hat, ich sitze mit meinen Brüdern und Schwestern im gleichen Boot, sowohl was meinen Hang zur Sünde betrifft, als auch was meine Stellung in Christus angeht. Mein Fleisch ist nicht besser als das meines Bruders und meine Stellung kann gar nicht besser sein, denn das Vollkommene kann nicht übertroffen werden. Christus alles und in allen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, ich sage bestimmt nicht so viel, wenn ich behaupte, dass diese fünf Worte unser Gemeindeleben revolutionieren könnten, wenn sie unserer geistlichen Erkenntnis und zur gelebten Wirklichkeit würden. Christus, alles revolutioniert meine Beziehung zu meinem Herrn. Wie wir im vorigen Vortrag gehört haben, in Christus alles ist, das verändert vieles in meinem Leben. Und Christus in allen verändert meine Beziehung zu meinen Brüdern und Schwestern. Dann kann ich mich nicht mehr über den anderen stellen. Möge der Herr es uns schenken, dass diese fünf Worte unser persönliches Glaubensleben und damit eben auch unser Gemeindeleben bestimmen und verändern. Nun werdet ihr vielleicht denken, aha, jetzt ist er schon mit den 11 Versen durch, also Ende. Nein. So schnell nicht. Ich habe noch etwas Zeit und ich habe noch ein Thema. Nämlich mein Thema heißt ja, Christus in mir, nicht ich. Das Thema nicht ich haben wir noch gar nicht besprochen. Ja. Und das sollten wir nicht auslassen. In Christus in mir ist eine wunderbare Wahrheit. Darüber ist schon viel gesagt worden. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wie soll ich Hoffnung auf Herrlichkeit haben, wenn ich auf mich schaue? Natürlich überhaupt keine Hoffnung, aber wenn ich auf Christus schaue. Er ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn Christus in uns ist und wenn er in uns die Hoffnung der Herrlichkeit ist, wie müsste unser Glaubensleben dann aussehen? Und dann fragt man sich unwillkürlich, warum sieht es dann noch so anders aus? Woran liegt das? Die Antwort auf diese Frage, die wird vielen auf der Zunge liegen, ja, wir haben es halt eben noch mit dem Fleisch zu tun. Ja, das stimmt schon, richtig. Aber ja, in den Versen 5 bis 8, da wurde uns ja aufgezeigt, was das Fleisch alles zustande bringen kann. Nicht? Aber jetzt ist das Problem, wir können ja das Fleisch nicht besser machen, oder? Heißt das dann, dass wir dem Fleisch ausgeliefert sein müssen? Wo bleibt dann die versprochene Herrlichkeit? Ich meine, dass der Verweis auf das Fleisch als Diagnose zu kurz gegriffen ist. Das Fleisch kann uns doch nur so weit bestimmen, wie es der König unseres Lebens gestattet. Und wenn das so ist, dann müssen wir weiter fragen, wer ist denn der König unseres Lebens? Wenn die Werke des Fleisches an uns sichtbar werden, dann ist es zweifellos unser Ego. Wenn die Frucht des Geistes an uns sichtbar wird, dann ist es der Herr Jesus. Und deshalb müssen wir hier ansetzen an der Ich-Herrschaft, durch die dem Fleisch Lebensrecht eingeräumt wird. Wenn unser Ego entthront ist und Christus regieren lässt, dann wird das neue Wesen, die Christusnatur, wirksam werden. Und die ist uns ja in Galater 5, 22 beschrieben. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Enthaltsamkeit und man könnte es weiterführen, Wahrhaftigkeit, Demut und so weiter. Das ist nichts anderes wie die Beschreibung der Wesensart von Jesus Christus, unserem Herrn, der in uns wohnt und lebt, der sein Leben in uns hat und dieses Leben in Ausdruck finden darf, dann wird auch Frucht des Geistes in unserem Leben Ausdruck finden. Und das wird zur Ehre Gottes sein. Wie können wir also den Kampf gegen unser Fleisch und damit gegen die Sünde gewinnen? Indem wir einen Herrschaftswechsel vollziehen. Unser Ego muss vom Thron. Jesus muss das Regiment übernehmen. In Galater 5, 24, also unmittelbar nach der Auferzählung der Frucht des Geistes, finden wir folgende Aussage. Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir anerkennen, dass unser alter Mensch gekreuzigt ist, dass das Fleisch die Wesensart des alten Menschen nun nicht mehr Teil unseres Lebens ist und sein soll und dass Jesus jetzt auf der Kommandobrücke unseres Lebens steht. Und solch ein Thronwechsel, wisst ihr, ist gar nicht so einfach. Unser Ego klebt an seinem Thron, genauso wie Gaddafi an seiner Herrschaft. Aber nun macht es Christus nicht so, wie es die NATO macht, die ja versucht, Gaddafi von seinem Thron zu bomben. Christus macht es anders. Er wartet geduldig, bis wir den Thron freiwillig räumen und ihm überlassen. Aber das kann ja dauern. Ja, das kann durchaus dauern und es kann ein langer und schmerzlicher Prozess sein, bis wir dahin kommen. Ja, und da nimmt Gott uns eben dann in seine Erziehung und lässt uns auch manche Schmerzliche erfahren, damit wir irgendwann mal kapitulieren. Und je nachdem, wie stark das Ego ist, wird es halt lange dauern oder noch länger dauern oder überhaupt nicht passieren bis zum Toten. Das ist traurig, oder? Weil dann verpasst man das Wesentliche eigentlich dessen, was Christus einen bereitet hat. Unsere Nöte und Lebensprobleme sind also oft Folge unserer Ich-Herrschaft. Sollte man mitnehmen, auch für die Seelsorge, nicht? Immer im Blick haben, die Nöte und Lebensprobleme, die kommen nicht primär irgendwo her, die kommen primär von der Ich-Herrschaft her. Und da ist auch der Ansatzpunkt. Und natürlich können sie unter Umständen auch Katalysatoren sein für den notwendigen Zerbruch. Denn Zerbruch muss sein. Leider haben heute viele Christen eine bessere Kenntnis von humanistischer Psychologie als von dem, was uns das Wort Gottes sagen wird. Deshalb können sie zum Beispiel mit Worten, Begriffen wie Zerbruch gar nichts mehr anfangen. Und so wird in der Seelsorge dann, werden ganz andere Ziele ins Auge gefasst. Dann geht es darum, das Ego aufzubauen, zu stärken und die Autonomie zu fördern. Das ist ja das, was die Therapeuten auch tun, nicht? Deswegen nennt man das, was man heute im christlichen Raum macht, therapeutische Seelsorge. Und ich kann nur raten, nehmt Abstand von allem, was sich therapeutische Seelsorge nennt. Das ist nicht unsere Aufgabe. Als Hirten haben wir nicht zu therapieren, als Hirten haben wir den Menschen in Christus darzustellen, wie es heute auch schon gesagt, vollkommen in Christus darzustellen. Das ist unser Ziel und das Ziel der Seelsorge. Also was wird dann eine Seelsorge schon hervorbringen, die sich solche falschen Ziele gesetzt hat? Sie wird genau das bestärken und bestätigen, was ohnehin das Problem des Menschen ist. Und das kann keine Lösung sein. Denn das Ego, das ist das Ego und die Autonomie, die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit ist doch das eigentliche Heiligtum, das Problem des Menschen, des Christen auch, das er mit Zähnen und Klauen verteidigt. Er möchte doch sein Leben selbst regieren, er verfolgt seine eigenen Ziele und wehe, wenn sich ihm etwas in den Weg stellt. Er hat doch seine Wünsche und erwartet ganz selbstverständlich von anderen, dass sie die Wünsche zu ihrer Erfüllung beitragen, sie jedenfalls nicht blockieren. Er hat seine Gewohnheiten, niemand soll sich unterstehen, sie ihm streitig zu machen. Seine Bedürfnisse stehen oben an, oder? Er vertraut auf seine Kraft, auf seine Fähigkeiten und immer wenn seine egozentrischen Strebungen blockiert werden, dann wird er wütend, böse auf seine Mitmenschen, dann hadert und rechtet er mit Gott. Liebe Freunde, die Bindung an das eigene Ich ist das Hauptproblem des Menschen. Aus Gottes Sicht jedenfalls, der Mensch sieht es natürlich anders. Jesus möchte, dass wir uns entäußern, so wie er sich ja auch entäußert hat. Und das widerstrebt unserem ungebrochenen Ich total, sich selbst zu entäußern, auf die eigenen Kräfte und Fähigkeiten zu verzichten. Denn von Kindheit an haben wir es gelernt, uns zu behaupten. Und übrigens, das Ich-Leben kann ja auch einen frommen Anstrich haben. Wir wollen gute Christen sein, wir mühen uns ab, christliches Leben aus uns selbst heraus zu produzieren und merken gar nicht, dass wir dabei im Grunde genommen dem Herrn im Wege stehen. Aber wisst ihr, christliches Leben unterscheidet sich von Christusleben ungefähr so, wie eine Seidenrose sich von einer frisch geschnittenen Rose unterscheidet. Wir haben zu Hause eine schöne Seidenrose, sehr lange in einer Vase, sieht schön aus. Aber in dem Moment, wo man eine echte Rose daneben sieht, dann merkt man sofort den Riesenunterschied. Es ist der Unterschied zwischen Original und Plagiat. Der Unterschied zwischen Leben und toter Materie. Christusleben heißt, dass Christus sein Leben in dir leben kann und es ihr möglich macht, das zu sein und das zu tun, was ihr aus eigener Kraft nie möglich gewesen wäre. Was also muss geschehen? Noch einmal sage ich es, die Antwort ist klar und eindeutig, es muss ein Herrschaftswechsel stattfinden. Das Ego muss abdanken, den Thron des Lebens dem überlassen, dem er rechtmäßig zusteht, denn er hat uns teuer erkauft. Somit gehören wir uns nun nicht mehr selbst, sondern dem, der uns erkauft hat und haben auch nicht das geringste Recht, für uns selbst zu leben. Er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 15. Also die Antwort auf unsere Lebensprobleme ist sehr einfach. Ein Längsbalken und ein Querbalken, kurz das Kreuz. Man spricht heute viel von Selbstbehauptung, Selbstbestätigung, Selbstbestimmung, Selbstannahme, Selbstliebe, Selbstachtung, Selbstverwirklichung. Aber von Selbstdisziplin und Selbsthingabe spricht man nicht. Und schon gar nicht von Selbstverleugnung. Ja, dieses Wort ist heute sogar für Christen ein rotes Tuch. Sobald man von Selbstverleugnung spricht, hebt sich gleich ein Warnen der Zeigefinger. Ja, da kann man krank werden, ja, wird dann eingeworfen. Jawohl, sage ich, da kann man krank werden, das stimmt. Wenn das Ich stolz und feist auf dem Thron des Lebens sitzt und sich, man möchte ja fromm sein, oder, in Selbstverleugnung übt, da könnte man tatsächlich Magengeschwüre davon bekommen. Da stimme ich zu. Aber biblische Selbstverleugnung ist etwas ganz anderes. Oder? Da heißt es auch, den Thron verlassen, ihn Christus überlassen. Und wenn wir dann vor dem Thron unseres Lebens auf den Knien liegen, während Christus regiert und seinen Willen durch unsere Hände, unsere Füße, unseren Mund zum Leben bringt und zur Wirkung bringt, dann erfahren wir das als Freude und Erfüllung. Und davon wird niemand krank, im Gegenteil, davon wird man gesunden. Paulus hat darüber Tränen vergossen, dass es unter Christen so viele Feinde des Kreuzes gibt. Philipper 3,18. Ja, nein, sagen wir, das bin ich doch nicht, oder? Wer würde denn schon einem Kreuzzug gegen das Kreuz zustimmen? Ja, wir sind für das Kreuz, weil wir wissen, dass dort unsere Erlösung geschehen ist. Aber sind wir auch für das Kreuz, das in unserem täglichen Leben wirksam wird? Sind wir auch für das Kreuz, das unsere Pläne, unsere Wünsche, unsere Rechtsforderungen, unsere Ziele, unsere Gewohnheiten durchkreuzt? Tja, das ist schon eine ganz andere Frage. Aber wisst ihr, das Kreuz hat nicht nur eine historische Bedeutung. Das Kreuz hat jeden Moment unseres Lebens Bedeutung. In jedem Moment unseres Lebens muss das Kreuz irgendwo da sein und wirksam sein. Davon spricht Paulus. Davon wird heute leider zu wenig gepredigt, aber es ist so. Und das ist schade. Lasst uns nicht Feinde des Kreuzes sein. Lasst uns doch begreifen, dass das Kreuz der eigentliche Baum des Lebens ist. Ich hätte ja mein Vortragsthema Christus in mir, nicht ich, auch mit einer einzigen Bibelstelle wiedergeben können. Das habe ich nicht getan, ja. Die möchte ich Ihnen aber dennoch nicht vorenthalten, sondern damit meinen Vortrag abschließen. Es ist das Wort aus Galater 2,20. Für mich ist es die zentrale Aussage zu dieser Thematik, wo Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Gottes Wunsch, liebe Freunde, ist, dass diese Aussage zum Bekenntnis unseres persönlichen Glaubens wird. Amen.